ARD.
Radio 3. Das Gespräch.
Ich habe Wanbole Menzel eingeladen. Er entwirft Lösungen für eins der größten Probleme unserer Zeit. Dem Architekten geht es nämlich um bezahlbaren Wohnraum. Wanbole Menzel hat Kleinsthäuser und Kleinstwohnungen entworfen. Und seine Ideen sind gleichzeitig mit sozialen und gesellschaftlichen Utopien verknüpft.
Wenn man den Gedanken weiterspinnt, ja, also wenn wir alle glücklicher wären mit weniger Raum, also was hätte das denn für Folgen für Umwelt, Gesellschaft, Infrastruktur, Konsum und so weiter? Also man würde wahrscheinlich auf den Gedanken kommen, das hat eigentlich mehr Vorteile als Nachteile für alle, wenn wir eine Kultur des Kleinen noch mehr kultivieren könnten.
Und das probiert er auch selber aus. Als Familie mit 3 Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung von 56 Quadratmetern. Ich bin Katrin Heise und bin sehr gespannt, mehr darüber zu erfahren, wie sich dieses Leben anfühlt. Und ob Leben auf 56 Quadratmetern freiwillig geschieht oder den Umständen geschuldet ist, das habe ich ihn gleich zu Anfang gefragt.
Das ist beides so ein bisschen. Wenn Sie meine Frau fragen, dann ist es den Umständen geschuldet, ne? Weil wir suchen seit einigen Jahren einfach eine größere Wohnung. Wir sind da als Studierende eingezogen zu zweit. Ja, und da ist ja eine Zweizimmerwohnung perfekt. Und dann kam das erste Kind, das zweite und dann immer das dritte Kind. Und spätestens nach dem zweiten Kind haben wir schon immer wieder geguckt. Ja, und also ich als Architekt habe das immer sportlich gesehen und als Challenge, ne, als Herausforderung und dachte mir so, ja, da kann man doch bestimmt irgendwas machen. Wir haben hohe Decken, ja. 3,40 Meter hohe Decken und damit kann man eine Menge machen, weil für die zahlen wir auch Miete und warum nicht nutzen? Und so habe ich mir so verschiedene Dinge mal so angeguckt in der Tiny House Bewegung und einfach nachgemacht.
Und dann eben nicht als rollendes oder bewegliches Tiny House gebaut, sondern in die eigene Wohnung reingebaut.
Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Wir hatten auch rollbare Tiny Häuser schon eingebaut, um so einen extra Bereich für das zweite Kind zu haben. Ne, so eine kleine Hütte, die war auf Rollen. Und dann haben wir auch Hochbetten, auch ganz normal einfach bei Ikea einfach eingekauft und mal reingestellt, geguckt, wie das wirkt. Es fühlte sich unangenehm an. Und dann habe ich einfach Maß angefertigt, da mir so ein Möbel ausgedacht, was ich dann so reinstelle. In der Küche zum Beispiel, in unserer Küche, die ist nur 2 Meter breit, aber hat halt 3,40 Meter Höhe. Da ist zum Beispiel jetzt so eine Art japanisches Teehaus entstanden. Da schlafe ich eigentlich jeden Abend drin, da oben. Also das war mal für meine Frau und ich gedacht, aber sie mag das da oben nicht und dann schlafe ich da oben jetzt, habe meinen eigenen Space in der Küche.
Ich wollte nämlich auch nach Rückzugsräumen fragen, weil das ist ja eigentlich auch immer, wenn man es miteinander aushalten will, 5 Personen, braucht man Rückzugsräume. In 2 Zimmern gibt es da wahrscheinlich wenig, außer man geht halt in andere Ebenen.
Es kommt immer ein bisschen darauf an. Also wir leben ja am Mehringdamm, also mitten in der Stadt. Und unter uns, wir wohnen im Hochparterre und unter uns ist ein Café, ja, mit dem wir uns sehr gut verstehen. Das ist praktisch mein erweitertes Wohnzimmer. Und dann haben wir Rewe gleich um die Ecke und einen Park und Schwimmbäder und so weiter. Also wenn man infrastrukturell reich ist, wie wir es sind, ne, weil wir alles fußläufig um die Ecke haben, ganz viele Restaurants, auch günstige Restaurants, dann kann man sich das leisten, klein zu wohnen. Wenn man aber das nicht hat, also wenn die Infrastruktur nicht da ist, also wenn es keine großen Kühlschränke gibt bei Rewe, ne, also wenn es keinen Supermarkt gibt in der Nähe, dann braucht man selber einen großen Kühlschrank. Wenn es keinen großen Garten gibt, keinen großen Park in der Nähe, dann braucht man selber einen Garten natürlich. Aber wenn es das alles gibt, dann kann man ja einfach diese Sachen nutzen.
Da sind wir auch schon gleich bei dem zweiten Gedanken, bei diesem Teilen. Ne? Ich bin selber aufgewachsen zu 5 in einem ganz, ganz kleinen, sehr schmalen Reihenhaus und erinnere mich noch sehr gut an dieses ewige Aufräumen, an dieses ewige Wegräumen. Man kann nicht einfach mal was rumliegen lassen, wenn wenig Raum ist. Man muss sehr diszipliniert mit dem Raum umgehen. Oder empfinden Sie das nicht so? Oder vielleicht empfinden Sie es ja nicht so, aber Ihre Kinder vielleicht eher. Also
ja, die hassen das. Also wir haben so verschiedene Regeln zu Hause. Und ich habe denen auch gesagt, wenn wir hier klarkommen wollen und wenn ihr hier auch so eure Rückzugsräume behalten wollt, dann müsst ihr diese Regeln einhalten. Und eine Regel ist einfach zum Beispiel die 20-Uhr-Regel. Um 20 Uhr, bevor man schlafen geht, muss der Boden komplett frei sein. Da dürfen keine Socken rumliegen, kein Spielzeug, kein Papier, keine Hausaufgaben, kein Skateboard. Alles. Der Fußboden muss immer frei sein, dass man einfach nicht stolpert. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Weil unsere Wohnung ist ja so klein und wenn das Licht aus ist, man will auf Toilette laufen nachts, dann darf man einfach nicht stolpern. Und deswegen muss der Boden komplett frei sein. Ich bestehe nicht darauf, dass sie alles ordentlich in die Schränke reinräumen. Es muss nur vom Boden weg sein. Mhm. Und das ist schon mal eine sehr gute Disziplinierung, um dann den nächsten Schritt einzuführen. Ne? Der heißt dann, die Tische müssen frei sein. Also Tische dürfen nicht anhäufen. Wenn man sich so einen Tisch anschaut, schauen Sie sich mal Ihren Schreibtisch zu Hause an.
Ja, das weiß ich genau, was Sie meinen, die verschiedenen Haufen.
Genau. Das ist eigentlich ein Blick in Ihre Seele, ja.
Eigentlich, oh, jetzt ja, bin ich gespannt.
Weil das, was Sie auf dem Tisch haben, ne, die Zettel, die Fotos, die Papiere, die To-Do-Listen und so weiter, das ist ja Ihr Arbeitsspeicher, das ist ja das, was Sie belastet, das, was Sie beschäftigt. Und wenn Sie das nicht in Ordnung kriegen, dann ist es immer da. Das ist wie so ein Motor, der die ganze Zeit läuft und der bringt Sie in Unruhe. Und deswegen ist es gut, bestimmte Dinge wirklich mal wegzuheften, in Ordnung, in Schränke rein oder wegzuschmeißen, ist noch besser. Und ich arbeite mittlerweile ohne To-Do-Listen. Das hilft auch.
Alles im Kopf.
Nee, ich löse diese Dinge sofort. Ich entscheide sofort. Mhm. Ja, also ich schiebe die nicht auf. Das hat manchmal auch Nachteile, weil ich dann manche Dinge falsch entscheide. Aber ich entscheide eigentlich ziemlich schnell. Also wenn eine E-Mail kommt von Ihnen zum Beispiel, willst du kommen zum Interview, dann denke ich nicht drüber nach.
Sofort die Antwort.
Sofort Antwort. Und das mache ich mit allen Entscheidungen. Ne? Ich entscheide sofort.
Waren Sie schon immer so? Ja, ist das ein Teil von Ihnen?
Also das ist ein Prozess. Ich war natürlich nicht immer so. Ich habe das auch lernen müssen. Ganz leidhaft musste ich das über mich ergehen lassen. Ich habe einen Zivildienst gemacht in einem Jugendzentrum und da hatte ich einen Mentor, einen Erzieher, der hat mir das so knallhart beigebracht, mir ständig den Spiegel vorgehalten. Der hat mir gesagt so, Wanbo, wir sind verabredet um 13 Uhr, es ist jetzt 13.03 Uhr. Das sind 3 Minuten zu spät. Ich habe dir gestern 10 Mark geliehen, du meinst, du überweist mir das am Freitag, heute ist Montag, das sind 3 Tage zu spät, was ist los? Du willst einen Tee trinken, kannst du gerne machen, aber die Regel lautet, abwaschen, abtrocknen und in den Schrank zurück. Die Teetasse ist abgewaschen, aber liegt dann noch in der Spüle, was ist los? Der hat mich konfrontiert mit jeder Sache, die ich gesagt habe, dass ich das kann.
Das klingt aber sehr, sehr unangenehm, oder?
Das ist totaler Drill, aber wenn du irgendwann das gelernt hast, also da habe ich zum Beispiel auch gelernt, dass Jacken nicht über Stühle gehangen gehören. Klar, wenn man zu zweit ist, so wie wir jetzt gerade, ne, Sie gucken jetzt gerade über Ihren eigenen genau. Bürostuhl. Wenn wir zu zweit sind, ist okay, aber wenn man in einer Gruppe ist, ja, wo dann andere kommen und so weiter, dann hat das einen Effekt. Wenn Sie nämlich Ihre Tasche und Ihre Jacke auf einen Stuhl legen, dann fühlen sich die Gäste, die kommen, immer unwillkommen, weil sie das Gefühl haben, sie haben da was reserviert. Also für Gäste ist es unbewusst sowas wie, hier darfst du dich nicht hinsetzen.
Ich dachte, ich spreche mit einem Architekten. Jetzt habe ich das Gefühl, ich habe eigentlich einen Psychologen vor mir. Und wir machen so ein bisschen so diese Marie Kondo-Sache oder mit einem Aufräumen.
Ja,
ne?
da steckt total viel Psychologie drin im Wohnen. Und das stimmt ja auch. Also wenn Sie selber in Ihr eigenes Zimmer gehen und Sie können sich nirgendwo hinsetzen, dann werden Sie rausgehen. Dann fühlen Sie sich selber nicht willkommen, obwohl es Ihre eigene Wohnung ist. Wenn Sie auf allen Stühlen Klamotten haben oder Taschen, dann werden Sie sich nicht willkommen fühlen.
Viel Psychologie beim Wohnen, bei der Architektur, aber eben natürlich auch andere Regeln, wobei die haben wahrscheinlich auch wieder was mit Psychologie zu tun. Sie bauen Kleinsthäuser, das sind eben zum Beispiel die Tiny Houses, oder sie entwerfen Pläne für kleine Wohnungen, für wirklich kleine Wohnungen. Welche Prinzipien gelten da eigentlich? Also ich habe bei Ihnen was gelernt, nämlich zum Beispiel Sichtachsen sind ganz wichtig, um Größe zu suggerieren.
Genau, also Sichtachsen gehört dazu, das habe ich mir abgeguckt aus französischen Palais. Ne, da sind oftmals die Türen und Fenster in einer Sichtachse, in einer Linie. Das kann man auch in kleinen Wohnungen machen und die erweitern dann einen kleinen Raum um das Doppelte sozusagen durch die offenen Durchgangstüren. Dann sollte man darauf achten, dass es mindestens einen großzügigen Raum gibt. Das könnte zum Beispiel das Wohnzimmer sein oder gekoppelt mit der Küche die Wohnküche. Also ein Zimmer sollte groß sein. Und wenn ich groß meine, dann sage ich mal für 2, 3 Leute, für einen dreiköpfigen Haushalt, sollte es ungefähr 20 bis 25 Quadratmeter haben. Das reicht schon, um da einen Tisch reinzustellen und ein L-Sofa. Ich habe herausgefunden, dass Familien oder dass Menschen L-Sofas brauchen. Also L-Sofas, anders als jetzt ein normales Sofa.
Also eine L-Form.
Eine L-Form führen dazu, dass man einfach besser kuscheln kann und besser knutschen. Und das kann Vorteile machen fürs Wohlbefinden zu Hause, wenn die Möbel schon einen ermutigen, komm, kuschel mit mir.
Ja, genau. Einen zusammenrücken lassen. Rundgänge, also dass man um etwas rumlaufen kann.
Boah, nicht Sie immer kennen meine Vorträge kennen
ich
Sie.
Ich habe Ihren Vortrag mir angehört, der natürlich kostenlos im Netzen anzuhören ist.
Genau. Also es gibt so einige Tricks, die man eigentlich auch lernt, wenn man Architektur studiert, aber bei vielen meiner Kollegen ist das abhanden gekommen. Vielleicht einfach durch die Alltagspraxis, wo alles immer ganz schnell gehen muss. Es gibt so einen Trick, wenn man möchte, dass ein Raum größer wirkt, dann muss man in die Mitte einen Störer hinstellen. zum Beispiel die Nasszelle, also eine Küche oder WC. Und man muss dafür sorgen, dass man als Mieterin und Mieter immer im Kreis läuft, wie im Museum. Ein gutes Museum ist eins, wo man im Kreis unendlich lang laufen kann und dann immer wieder was Neues entdeckt. Und dann hat man auch eine Offenheit, die man so bei diesem Konzept, wie es in Hotels oftmals ist, in der Mitte ein Stichflur und rechts und links dann so ein Zimmer-Apartments. Diese Großzügigkeit, die stellt sich in kreisläufigen Grundrissen eher ein.
Was dem Ganzen zugrunde liegt, ist ja tatsächlich auch das Angehen gegen die Wohnungsnot, also wirklich Wohnraum zu schaffen und deswegen auch kleiner zu bauen. Ja. Wo sind da die Grenzen?
Naja, ich halte mich einfach an das Gesetz, und das Wohnungsaufsichtsgesetz sagt, dass pro erwachsene Person eine Wohnfläche von 9 bis 10 Quadratmeter ein Minimum ist. In Seoul zum Beispiel gibt es eine Kleinstwohnungskultur, also hier in Deutschland gibt es die nicht, in Frankreich gibt es so eine, in Seoul, in Südkorea auch, da gibt es die sogenannten Goshiwons, das sind so Studentenzimmer. Und die sind ungefähr so 10 Quadratmeter groß. In Paris gibt es die Chambre de Bonne. Das waren die Bedienstetenzimmer, meistens im Dach, also wirklich total schön mit Blick auf die Pariser Dachlandschaft. Und die sind ungefähr auch so 10 Quadratmeter groß.
Und da ist dann alles drin?
Naja, also mittlerweile hat man nachträglich jetzt da eine kleine Küche meistens mit eingebaut, und in manchen ist sogar eine kleine, also so WC und Duschen in einem ganz kleinen Raum. In Kopenhagen habe ich mir das angeguckt, da ist es auch ganz oft nachträglich angebaut worden. In Kopenhagen habe ich im Altbau im Dachgeschoss eine 40 Quadratmeter Zwei-Zimmer-Wohnung mal mir angeschaut und war total begeistert, dass das funktioniert. Die Zimmer, die waren wirklich ziemlich klein, also das Schlafzimmer war gerade mal so 3 Quadratmeter groß, da passte gerade mal das Bett rein, das war aber unter der Dachschräge, und das war urgemütlich. Also das ist unglaublich, wie kleine Räume das Gemütlichkeitsgefühl auch fördern können. Also es gibt beides, ne? Also es gibt Räume, die wirken einengend und beängstigend und klaustrophobisch, und dann gibt es Räume, das kennt man, wenn man dann so unterm Dachboden schläft, unter so einer Dachschräge, die wirken fast heimelig.
Ihre Idee ist ja tatsächlich zu gucken, wer braucht eine Wohnung und wer hat wie viel Mittel, diese Wohnung eigentlich zu bezahlen.
Also es gibt so verschiedene Positionen dazu, ne? So eine sehr liberale Position ist zu sagen, naja, wenn die Wohnungen zu teuer sind, dann verdienen wir einfach mehr. Also die sind da sehr, sehr hart. Ja? Also die sagen einfach, ist mir doch egal, wenn du es dir nicht leisten kannst, ist eine Position. Eine andere Position ist, ja, wir brauchen diese Wohnungen, die halt diesen Preis haben, weil das erforderlich ist, aus welchen Gründen auch immer. Also wir sollten da nicht im Standard sozusagen uns einschränken, aber damit du die leisten kannst, geben wir dir Geld, damit du die bezahlen kannst. Ne? Das ist dann eine sogenannte Subjektförderung. Und dann gibt es ja noch die Objektförderung, das heißt, wir bezuschussen diese Wohnungen. Die werden dann einfach billiger für den Mieter, weil der Vermieter dann vom Staat Geld kriegt. In beiden Fällen, in den letzten beiden Fällen, profitiert der Eigentümer oder der Vermieter, weil er dann letztendlich
die hohe Miete bekommt.
Die hohe Miete reinfährt. Und was mich interessiert ist, ob es trotzdem möglich ist, mit den bestehenden Kosten, und die sind wirklich ziemlich hoch. Also man muss schon mindestens 19 Euro den Quadratmeter netto kalt nehmen, wenn man jetzt neu baut, um überhaupt auf den grünen Zweig zu kommen.
Auch die Standards einzuhalten und die Vorgaben wie Dämmung und so weiter?
Ja klar, wir müssen uns ja an das Gesetz halten. Es kommt immer darauf an, welche Förderung man nimmt. Ne? Also wenn man zum Beispiel bestimmte Fördergelder vom Staat haben will, dann gibt es ganz bestimmte Auflagen. Wenn man das aber komplett frei finanziert macht, gibt es diese Auflagen nicht. Also dann kann man halt sich einfach nur an den Standards, an den normalen Standards halten und bauen. Bei uns in unserer Arbeit, also ich habe eine Firma, die heißt Gemeinwohlbau, und da geht es halt auch um ökologische Fragen. Klar, interessiert mich das schon, dass das irgendwie auch ökologisch funktioniert und umweltverträglich ist, aber noch viel wichtiger, also die Priorität vor dem ökologischen Bau ist die Bezahlbarkeit. Weil was bringt mir das, ja, wenn ich da jetzt so top ökologische Bauten habe, die aber alle ja viel zu teuer sind und die Azubis, die Studis, die Mütter mit Kindern ausschließt, das bringt ja auch niemandem was.
Also was nehmen Sie, wo fangen Sie an zu planen?
Wir haben so eine Methode, wir nennen sie die Persona-Methode. Die Persona-Methode bedeutet, wir haben 5 Nutzergruppen, die sind von der Statista, also von dem Statistischen Bundesamt abgeleitet. Das sind die sogenannten Haushaltsnettoeinkommensgruppen. Es gibt 5 Stück, und eine Haushaltsnettoeinkommensgruppe, die erste, hat ungefähr 1.000 Euro pro Monat zur Verfügung für das Leben, darunter auch Miete zahlen. Und man sagt ja, ein Drittel ungefähr sollte man maximal ausgeben für die Miete. Das heißt, 330 Euro warm darf dieser Haushalt nur kosten für diese erste Gruppe. Und das schaffen die meisten Architekturbüros nicht. Und wenn wir nur Zweizimmerwohnungen planen dürfen, dann schaffen wir das auch nicht. Also eine Zweizimmerwohnung kostet bei uns auch so um die 500 Euro Miete ungefähr, ja, was ja auch wenig ist. Aber diese erste Gruppe, ne, das sind Azubis zum Beispiel, die könnten sich die nicht leisten.
Ja.
Und wir haben aber einen Trick angewandt. Wir haben gesagt, okay, wir machen eine Fünfzimmerwohnung, aber so, dass sie auch als WG funktioniert. Und dann würde ein Zimmer, würde dann sozusagen 330 Euro Warmmiete kosten.
Da hätte man dann die Einzeleinheiten für jeden Einzelnen und dann eben ein großes Gemeinschaftszimmer.
Richtig, genau.
Das sind dann ja genau die Dinge, die sich Mieter eben auch überlegen müssten. Wo liegt eigentlich meine Priorität? Eigentlich heißt ja großzügige Wohnung, große Wohnung, Aufstieg. Ich hab's geschafft.
So sind wir sozialisiert, auf jeden Fall. Also je größer das Auto ist, ja, je größer die Terrasse ist, je mehr Kilometer du fliegen musst, um zu deinem Urlaubsziel zu kommen, umso mehr bist du was.
Dann also, haben sie aber eine ganz schöne Wand, gegen die sie ankämpfen müssen, oder?
Absolut, absolut. Aber ich orientiere mich da, oder sagen wir es mal so, also mir macht die Fahrradbewegung Mut. Weil die haben es ja geschafft. Die haben ja gar nicht gesagt, das Fahrrad muss immer größer werden oder das Vehikel muss immer größer werden, um cool zu sein, sondern das Fixie-Bike zum Beispiel ist ziemlich schmal. Ja, es ist, das Lenkrad ist wirklich total geschrumpft, damit man halt, ne, in New York sind ja die Kuriere damit durch die Straßen gedüst, das ist ja der Mythos und deswegen müssen die Fahrräder kleiner und leichter werden. Und Brompton, ne, diese Falträder machen, die sind ja auch super klein. Also
und super teuer, genau.
Aber auch super teuer. Das heißt, klein ist dort nicht verknüpft mit sozialem Abstieg. Und bei den Autos beobachte ich sowas Ähnliches. Es gibt in der Autoindustrie zum Beispiel auch ganz gute Beispiele wie den Fiat 500, Fiat Cinquecento. Anders als der Smart wird der Fiat Cinquecento nicht als sozialer Abstieg oder als Spielzeug gesehen, sondern ist einfach wie so eine Handtasche.
Cooles
ist einfach
Auto.
Schick. Mhm. Ja, schick, sexy und auch jetzt kein Billigauto oder so.
Und wie weit sind Sie mit Ihren Wohnungen da schon? Also bei dem Umswitchen sozusagen oder den anderen Punkt setzen?
Ja, also das ist total wichtig, dass unsere Wohnungen dann auch so wahrgenommen werden wie der Fiat Cinquecento. Das muss schon irgendwie auch nach Premium aussehen und das hat viel mit der Fassade zu tun. Ja, wenn Sie mal darauf
also
achten.
Also fängt außen schon an.
Das ist der Grund, warum wir überhaupt Fassade warum wir uns so viel Gedanken machen über die Fassade. Unsere Fassaden sehen ja aus wie bürgerliche Häuser.
Sie haben als Architekt irgendwann die Entscheidung getroffen, weil Sie haben jetzt auch schon häufiger gesagt, wir Architekten, haben Sie die Entscheidung getroffen, ich baue jetzt nicht Traumhäuser für Reiche, sondern ich beschäftige mich mit Wohnraummangel? Ist das eine Entscheidung oder ist das ein Zufall gewesen?
Naja, ich bin ja so ein sozialer Typ. Also ich betrachte auch meine Arbeit jetzt gar nicht so sehr als Firma in dem Sinne, um Geld zu verdienen, sondern eher wie so eine Art Dienst an der Gesellschaft, weil es gibt einfach keine Architekturbüros, die bezahlbaren Wohnraum schaffen. Also gibt es wirklich nicht. Ich kenne kein einziges Büro, was es schafft, Grundrisse zu machen, die 330 Euro Warmmiete machen. Und weil es halt niemand macht, denke ich mir, okay, ich habe eine Idee, wie es geht, versuche ich das halt. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt besser kann oder so, aber ich beschäftige mich halt seit vielen Jahren mit kleinen Räumen und merke halt, dass das vielleicht eine Lösung sein könnte in dieser jetzigen Zeit. Ich sage ja nicht, dass es die Lösung ist, dass wir alle in Kleinstwohnungen leben sollten oder so, aber wenn man den Gedanken weiterspinnt, ja, also wenn wir alle glücklicher wären mit weniger Raum, also was hätte das denn für Folgen für Umwelt, Gesellschaft, Infrastruktur, Konsum und so weiter? Also man würde wahrscheinlich auf den Gedanken kommen, das hat eigentlich mehr Vorteile als Nachteile für alle, wenn wir eine Kultur des Kleinen noch mehr kultivieren könnten.
Ich denke, dass wir vielleicht da so ein bisschen das jetzt sacken lassen, was Sie alles gesagt haben von Wole Menzel hier als Gast im Radio 3 im RBB. Wenn wir vielleicht eine Ihrer Wunschmusiken hören. Sie haben drei Wünsche frei gehabt.
Na, wir haben ja gerade über die Kultur des Kleinen gesprochen. Mhm. Da gibt es ein Lied von Selina Bostik, einer Berliner Musikerin. Alle sprechen immer vom großen Kino. Ne? Donald Trump will ja auch alles groß und make America great again. Es geht immer um das große, großes Theater, großes Kino. Und Selina Bostik hat das umgedreht und macht ein Lied über das ganz kleine Kino.
Wozu brauch ich die Theater von Paris? Ich seh die Filme aller Welt bei dir zu Haus. Wozu die Teppiche in Rot in London oder Hollywood? Unsere vier Hände machen den schönsten Applaus. Wir pfeifen auf die schicken Restaurants der Stadt und essen Nudeln, Bolognese. Eis auf deinem Dach. Wozu die Tischdecken in weiß? Ich trag mein Nachthemd heut als Kleid und von deinem Lachen bestell ich mir gerne nach. Denn wir sind ganz kleines Kino, nur du und ich in Hauptrolle und Regie. Denn es sind die kleinen Dinge im Leben, die uns so glücklich machen, Cherie.
Die kleinen Dinge, die uns glücklich machen im Leben, hat Céline Bostedt hier besungen in Kleines Kino. Wunschmusik hier auf Radio 3 vom RBB. Von meinem Gast, von Van Bo Lemenzel, Architekt. Ich habe vorhin von dem schmalen Reihenhaus erzählt, in dem ich aufgewachsen bin. Was verbinden Sie mit Kindheit und Wohnung?
Na, ich komme ja aus einer Flüchtlingsfamilie und wir waren immer viel in Bewegung. Ja, ich kann mich erinnern an eine Wohnung in Kulmbach in Franken, wo wir Asyl bekommen haben in Deutschland. Da haben wir dann so eine Art Sozialwohnung bekommen. Dreizimmerwohnung war das auch. Mit einem Laubengang. Das hat mich natürlich irgendwie auch geprägt, weil ich entwerfe jetzt auch viele Laubenganghäuser. Also das fließt so mit rein. Ich habe aber schon damals als Kind das Gefühl gehabt, dass die Wohnung klein war. Und das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Oftmals ist es ja so.
Das stimmt,
ne,
als Kind kommt einem eigentlich alles groß
genau,
vor.
Genau, also wenn man in die Wohnung reingeht heute, ne, wo man früher aufgewachsen ist, dann denkt man ja oftmals so, huch, das ist ja alles so klein. Früher kam mir das alles ganz groß vor. Und jetzt.
Also muss das wirklich eine kleine Wohnung gewesen sein wahrscheinlich.
Ich habe das wirklich in Erinnerung, dass die damals schon klein war für mich als kleines Kind. Und die Wohnung in West-Berlin, da gab es noch die Mauer in Berlin, da sind wir nach West-Berlin gekommen. Die fühlte sich auch klein an, hatte aber einen ganz langen Flur, der mir sehr viel Angst bereitet hat als Kind, das weiß ich noch. Und das Treppenhaus hatte auch so einen ganz langen Flur und der Fahrstuhl, der war in der Mitte sozusagen im Treppenauge und das war dann auch fürs Hoch- und Runterlaufen durch das Treppenhaus auch mal sehr unangenehm, weil du immer nicht weißt, wer um die Ecke kommt. Also das sind so, man sagt auch Angsträume
ja.
Und das hat mich auch sehr geprägt.
Ich wollte sagen, das klingt so, als ob Sie das immer auch noch, also sich daran erinnern, wenn Sie jetzt selbst Wohnungen entwerfen, dass Sie bestimmte Räume nicht schaffen.
Ja, natürlich, ich mache das unterbewusst. Ne? So ist ja jeder Mensch irgendwie geprägt mit so einem, ich sag mal, mit so einem Vokabular, mit so einem Raumvokabular. Ich komme aus sehr armen Verhältnissen.
Sie sind 1977 in Thailand geboren.
Ich bin auf der Flucht von Laos, also meine Eltern sind geflohen von Laos nach Europa und eine Zwischenstation gab es in Thailand, weil das gleich neben Laos ist und da bin ich auf die Welt gekommen.
79 oder so sind Sie, glaube ich, nach Berlin. Also da waren Sie eben noch ganz klein. War Flucht und Migration, war das Thema bei Ihnen zu Hause? War das, was Ihre Eltern erlebt haben, Thema?
Naja, als Kind hast du ja keinen Vergleich. Also da denkst du ja, alle Kinder wachsen so auf, dass man halt alle 2-3 Jahre umziehen muss und dass die Eltern einfach nie zu Hause sind, weil sie halt in Fabriken arbeiten, in 3 Schichten. Also für mich war das einfach, ich kenn's ja nicht anders, für mich war es normal. Erst im Nachhinein, ne, also auch durch meine Frau, die so aus dem bürgerlichen Milieu kommt, da habe ich erst gemerkt so, wow, deine Eltern reden mit dir? Was? Die essen mit dir abends zusammen, die unterhalten sich mit dir, machen Urlaub mit dir, das ist ja voll abgefahren. Und die achten darauf, auf was für einen Stuhl du sitzt, wenn du Hausaufgaben machst. Die helfen dir sogar bei den Hausaufgaben. Das war mir alles komplett fremd. Ich kannte das nicht.
Sie waren sehr sich selbst überlassen?
Total. Mhm. Und das war Fluch und Segen zugleich, weil dadurch, dass niemand auf mich und meinen Bruder aufgepasst haben, wir waren wirklich viel alleine, auch nachts, da war ich halt so 12, 13 Jahre alt, da habe ich dann mich interessiert für die Graffiti-Bewegung. Die ging dann so los in den 80er, 90er Jahren in Deutschland und auch in West-Berlin natürlich. Und viele meiner Freundinnen und Freunde, die sind dann immer so rausgeschlichen abends und haben dann leerstehende S-Bahn-Bahnhöfe aufgesucht und U-Bahnhöfe. Wir sind wirklich in die Tunnel reingekraxelt, ja, und haben dort Bilder gesprüht. Das haben uns alle selber beigebracht, wie das geht. Die Dosen haben wir natürlich alle ganz schamlos geklaut. das war so meine rebellische Phase, sage ich mal, ja, wo ich mich ausgetobt habe, ausgelebt habe. Und ich bin froh, dass ich mit einem blauen Auge davongekommen bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Einige meiner Freunde, die haben dann schlimmere Dinge gemacht. Ne? Die waren so S-Bahn-Surfen. Manche haben angefangen, Drogen zu nehmen. Das hat mit Kiffen angefangen und dann später Heroin. Also im Wedding, wo ich aufgewachsen bin, war es wirklich hart. Totales, vernachlässigtes Pflaster war das damals. Also jeder war sich selbst überlassen.
Wie sind Sie da rausgekommen?
Durch meinen Zivildienst. Also mein Mentor,
was Sie der gerade erzählt hat.
Genau, und das hat mich auch sehr geprägt, weil ich gemerkt habe, mir hat es geholfen. Ja, also Eberhard Schwarz heißt der lebt auch noch, der ist jetzt sehr alt, Rentner, Und der hat mir halt damals gesagt, ich glaube an dich, du hast Talent, du bist etwas wert, du kannst etwas und ich will dich fördern. Aber du hast dann auch Verantwortung, ne? Du darfst es nicht vernachlässigen, das, was du kannst. Du musst es pflegen wie so eine Pflanze, du musst es gießen, du kannst es nicht verkümmern lassen. Und dazu gehört auch, dass du dich an Regeln hältst und dich nicht faul machst und dich nicht gemein machst mit irgendwelchen faulen Positionen oder faulen Menschen. Und dich nicht instrumentalisieren lässt und so. Du musst halt im Kopf immer frei bleiben. Ja? Und du hast Verantwortung, weil wenn du was kannst, musst du was machen. Du musst dich einbringen für die Gesellschaft. Und ich mache heute die Dinge, die ich mache, für einen guten Zweck, weil ich halt damals jemanden hatte, der an mich geglaubt hat.
Ja, weil Sie auch gerade sagten, ich komme aus einer Flüchtlingsfamilie. Das Thema Flucht, das greifen Sie ja auch immer wieder auf. Also ich will darauf hinaus, Sie haben sich 2017 ein Jahr lang auf dem Gelände des Bauhausarchives haben Sie ein Projekt installiert, die Tiny House University. Erzählen Sie mal davon.
2015 kamen ja ganz viele syrische Menschen nach Berlin und Angela Merkel hat ja diesen prägenden Satz gesagt, ja, wir schaffen das. Und dann hat sie noch einen anderen Satz gesagt, der mich total beeindruckt hat, von einer Frau, die Physikerin ist und CDU-Politikerin. Sie meinte, wenn wir als Nation uns dafür rechtfertigen müssen, dass wir Menschen in Not helfen, dann ist das nicht mehr mein Land. Da habe ich beschlossen, okay, ich bin jetzt 100% Deutscher. Das kann ich voll unterschreiben. Ich will einfach nur helfen und ich möchte mich dafür nicht rechtfertigen, warum ich Geflüchteten helfe oder Obdachlosen oder einfach Menschen in Not. Das ist einfach das, was ich tue, weil ich Mensch bin. Und das kommt auch nicht immer gut an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also viele werden misstrauisch, ne, wenn man dann so karitative Projekte macht.
Naja, vielleicht, weil sie Angst haben, da stellt sich jemand als ein besserer Mensch da als sie selber.
Klar, es gibt nur einen Vergleich, ja, stimmt auch. Aber das ist halt alles Karma. Ich denke mal, das wird irgendwie auf mich gut wieder zurückkommen. Das ist schon alles okay. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass das irgendwie falsch wäre oder so. Das ist in Ordnung.
Wie hat dieser Campus funktioniert?
Dieser Bauhaus-Campus, wie wir ihn nannten, war ein Experiment. Ich habe irgendwann mich auch beschäftigt mit Thomas Morris, mit Utopia, also mit utopischen Vorstellungen von einem Land, auch wenn das nur so ein Garten ist von einem Museum, aber wenn es da so ein Stück Land gibt, wo du einfach mal so in die Zukunft blicken könntest, wie könnte Arbeiten in der Zukunft funktionieren, wie könnte Lernen in der Zukunft funktionieren? Wie könnte Globalisierung funktionieren? Verschiedene Kulturen kommen zusammen, wohnen, schlafen, essen. Also all das hat mich total interessiert. Und das Bauhausarchiv, das ist ja ein Museum für Gestaltung, die fanden das auch total spannend, ne, weil das ja auch so gut passt zum Bauhausgedanken, ne, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, zu den gesellschaftlichen Fragen, wie wir morgen leben werden. Und so haben wir dieses Experiment gewagt und gesagt, dass wir eine Stadt gründen, die ist temporär. Das heißt, wir wissen jetzt schon, dass sie in einem Jahr wieder verschwinden muss. So ein bisschen wie so ein Zirkus vielleicht, ja, nur mit dem Unterschied, dass wir keine Show machen, sondern wir wollen schon dort gemeinsam herausfinden, wie können wir gemeinsam gut vor allem lernen? Das war eigentlich die zentrale Frage. Wie können wir gut lernen? Und mit wir meinen wir wirklich alle Menschen, die vielleicht jetzt im jetzigen Bildungskontext nicht mitgedacht werden. Obdachlose, Geflüchtete, also Menschen, die kein Abitur haben oder keinen Zugang haben zur Universität. Die waren herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam einen Ort zu gestalten, wo wir Räume bauen, in denen wir über Bildung nachdenken.
Sind diese Leute auch gekommen?
Wir hatten ein paar. Also es gab so, ich würde mal sagen, von den so 40, 50 aktiven Bewohnerinnen oder Mitmacherinnen war vielleicht so ein Viertel. Mhm. Ja, war aus Afghanistan, aus Syrien. Wir hatten einen Tischler zum Beispiel, Ali Fadi, der hat dann später auch über unseren Tiny House Hersteller eine Ausbildung bekommen. Das war für mich so eine totale Erfolgsstory. Und hatten noch so einen anderen Programmierer, ich glaube, der kam aus Afghanistan, der hat auch in unseren Tiny-Häusern gewohnt. Es war wirklich sehr bereichernd, dieses Experiment, war aber auch sehr anstrengend.
Ein Jahr, ist da was geblieben?
Naja, ich habe vor allem sehr viel gelernt über Gemeinschaft. Ich habe gelernt, wie Gemeinschaft geht und wie Gemeinschaft nicht geht. Und ich habe viel gelernt über Obdachlosigkeit, also welche Räume Obdachlosen, also man kann die jetzt auch nicht verallgemeinern, aber die Obdachlosen, mit denen wir zu tun hatten, wie die Räume sein müssen, damit sie ihnen helfen und wie sie halt nicht funktionieren. Das habe ich da schon gelernt.
Sie haben die Tiny Foundation gegründet und die sich auch weiterhin mit Obdachlosigkeit beschäftigt. Sie haben, glaube ich, auch ein kleines Tiny House, das heißt Nothotel, glaube ich, aufgestellt. Steht das noch?
Ja, das Nothotel ist das kleinste Tiny House, was wir entwickelt haben. Und da schlafen jeden Abend seit seit 3 Jahren schlafen da obdachlose Menschen drin. Es ist Teil der Berliner Kältehilfe.
Also das hört sich schon so an, als ob Sie ein sehr starker Netzwerker sind. Also so zwei Dinge. Sie haben eine Idee und versuchen dann alles, um die möglich zu machen. Dabei gibt es natürlich dann Kollaborationen, also Sie arbeiten mit anderen zusammen. Aber das ist schon so eine Grundstruktur von Ihnen, oder? Dieses Gemeinsame. Und dann sich nicht stoppen lassen von irgendjemandem, der sagt, wie soll das denn funktionieren?
Sie sagen das. Das ist genau meine Kulturtechnik. Aber ich habe das gelernt aus dem Hip-Hop.
Ja, aus dem Hip-Hop?
Ja, ich bin ja Hip-Hop. Was bedeutet Hip-Hop? Hip-Hop heißt, das waren Jugendliche in der Bronx, in Harlem, in New York, später dann auch in Großstädten, in München, in Neuperlach und so weiter. Also eher so ärmliche Gegenden, wo Jugendliche einfach nicht dieses Destruktive gesucht haben, sich prügeln, klauen und irgendwie nur meckern oder so, sondern die sich kreativ beteiligen wollten, aber nicht die Mittel hatten. Und dann haben sie sich gefragt, okay, was können wir tun? Es gibt da einen U-Bahnhof mit glatten Fliesen, dann lass uns doch da irgendwie tanzen. Und dann haben die Breakdance erfunden. Ja, wir würden gerne ein Orchester gründen, aber wir haben gar keine Ahnung von Noten und haben auch keine Instrumente. Ja, dann lass uns doch einfach 2 Schallplattenteller nehmen und 2 Schallplatten, die Instrumentale davon so immer spielen, abwechselnd, dass du halt einen Groove hast. Ne? So ist halt Rap entstanden. Und weil wir alle nicht singen können, dann reden wir einfach rhythmisch. Ja?
Und so ist der Freestyle entstanden. Und Sie haben von Ihrer Graffiti-Zeit gesprochen.
Ja.
Hat das damit zu tun?
Genau.
Ist
das
Hip-Hop da genauso?
Das kam daher. Ne? Und das passt sehr gut, weil West-Berlin hat ja die Berliner Mauer. Und das war ja so öde alles. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, dann machen wir die graue Wand halt bunt. Und davon können ja eigentlich nur alle profitieren. Ja, aber das ist halt so diese Selbstermächtigung, ja, die Jugendliche damals vorgenommen haben im Hip-Hop. Mit dem arbeiten, was da ist. Das ist die Devise. Und das ist die Art und Weise, wie ich in der Städteplanung arbeite. Ich gucke halt, was ist da? Was gibt es an Ideen? Es gibt das Bauhauserbe mit diesen wunderbaren Grundrissideen, modulares Bauen und so weiter. Es gibt die DDR, die WBS 70 erfunden hat. Das sind diese Plattenbauten, also auch modulares Bauen. Das ist ja alles schon da. Warum muss man das neu erfinden? Ja. Und in meinen Entwürfen kommt das einfach nur alles zusammen.
Mir fehlt da noch so ein Link dazwischen. Also ich sehe jetzt denjenigen, der so über Graffiti, über Hip-Hop, über Selbstermächtigung gegangen ist. Dann den jungen Mann, der in seinem Zivildienst irgendwie nochmal so jemanden trifft, der an ihn glaubt. Und dann sehe ich denjenigen jetzt vor mir, der eben Häuser entwirft. Dazwischen muss ja noch einen Weg gelegen haben, also das Studium.
Ja, das Studium war sehr wichtig für meine Laufbahn. Ich habe im Rückblick ja eine andere Sicht auf Bildung und auf Studium. Früher dachte ich, wenn man jetzt Jura studiert oder Architektur oder Medizin, dann studiere ich wirklich Jura, Architektur oder Medizin. Heute weiß ich, dass es bei dem Studium gar nicht so sehr um den Inhalt geht, weil das kann man sich auch über YouTube-Videos oder über Selbststudium, über Bücher und sonst was auch aneignen. Es geht eher um eine Denkschule. Mhm. Also in der Architektur lernst du halt auf eine bestimmte Art und Weise zu denken.
Also Sie haben das Denken gelernt.
Ich habe das Denken gelernt. Mhm. Ja, ich habe das architektonische Denken gelernt und das ist sehr anstrengend.
Man verbindet mit Ihrem Namen auch die Hartz-IV-Möbel. Sie haben den Hartz-IV-Stuhl eigentlich. Mit dem hat es angefangen. Und zwar, als Sie nach dem Architekturstudium auch erstmal selber auf sich Arbeit suchen mussten, haben Sie, ich glaube, ich habe gelesen und stimmt das tatsächlich, einen Volkshochschulkurs belegt im Möbelbau.
Genau, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich das mag, einfach Dinge zu kombinieren. Mhm. Und ich habe halt 3 Dinge kombiniert. Einmal das Erbe der Volkshochschulen in Deutschland. Das gibt es wirklich nur in Deutschland. Ne? Die Kultur der Volkshochschulen. Dann Bauhaus als Ideengeber für Entwürfe und Stühle und so weiter. Und das dritte sind Fahrradwege. Das gibt es auch nicht überall auf der Welt. Also in Kairo zum Beispiel gibt es keine Fahrradwege.
Und was hat das jetzt mit dem Stuhl zu tun?
Eine vierte Sache habe ich noch vergessen, sind Baumärkte. Die gibt es auch nicht überall auf der Welt. Das heißt, diese 4 Dinge gibt es in Berlin oder in jeder deutschen Stadt. Und so konnte ich, weil ich ja kein Auto hatte, konnte ich mit dem Fahrrad zum Baumarkt fahren, Bretter holen, mir die Entwürfe auf den Bauhausseiten mir angucken von meinen Lieblingsstühlen und in der Volkshochschule lernen, wie man sie schreinert. Ich habe einfach nur diese 4 Zutaten zusammengemixt und dann sind die Hartz-IV-Möbel entstanden.
Und warum sind das Hartz-IV-Möbel? Weil sie besonders billig sind, also günstig sind.
Ja, ich habe einfach so einen Namen gesucht, ne, der einfach hässlich ist. Und zu der Zeit, Hartz-IV war ja der Name von, man nennt es ja heute Bürgergeld oder Sozialhilfe. Das hatte aber damals noch so einen ganz ganz, ganz schlimm Unterton. Also wenn man Hartz IV bekommen hat, dann war das so, wie als ob man Abschaum ist. Völlig unbrauchbar für die Gesellschaft, so ein Schmarotzer. Man hat sich eigentlich geschämt zu sagen, dass man Hartz IV bekommt, Hartz IV-Geld. Und ich habe das Hartz IV-Möbel genannt, um darauf hinzuweisen, dass es bei diesen Möbeln nicht geht um ein schickes, schönes Leben, ne, um Status, sondern es geht hier um andere Themen, es geht um harte Themen.
Aber es geht eben darum auch, sich etwas zu bauen, etwas selber zu machen, für wenig Geld, aber mit einem hohen Anspruch. Also Sie haben gerade die Bauhausentwürfe gesagt. Also da war schon auch ein gewisser Anspruch an Möbel. Also man solle nicht ins nächste billige Möbelhaus gehen, sondern ein Anspruch
bauen.
An die Möbel ist schon auch da.
Ja, konstruieren statt konsumieren, build more by less. Das war so meine Devise. Und es geht gar nicht ums Möbel. Es geht um Selbstermächtigung. Denn wenn du weißt, wie man einen Stuhl baust, dann fühlst du dich wirklich ermächtigt. Du weißt, wie man es repariert, du kannst es anderen Leuten zeigen, du bist stolz. Und wenn du das auch noch zusammen machst mit jemandem, den du gern hast, mit deinem Vater, mit deiner Mama, mit deinen Kindern, dann ist das wirklich ein Stück gebaute Identität. Mhm. Und das kann nur bedingt so ein IKEA-Möbel liefern.
Sie bezeichnen sich als, ich bin der Typ des Gebers. Was meinen Sie damit?
Ja, also ich bin ja sehr buddhistisch erzogen worden. Meine Mutter war ja eine praktizierende Buddhistin. Sie ist dann später sogar in ein Kloster gezogen als Novizin, also als Nonne, hat so ein gelbes Gewand getragen, hat sich die Haare abrasiert und so wie man das so kennt, klischeemäßig, war halt eine Nonne, nur mit dem Unterschied, dass sie jetzt kein Kung-Fu gekämpft hat oder so, wie viele Filme das so suggerieren. Ja, und ich bin sehr buddhistisch geprägt, also diese ganze Karma-Geschichte, die habe ich so inhaliert. Ja, geben bedeutet letztendlich, dass man daran glaubt, dass das Leben mit Geben beginnt. Das ist die Grundlage für alles. Und wenn wir uns überlegen, ja, wie wir auf die Welt kommen, da hat uns eine Mutter, ja, und dann irgendwie auch ein Vater vielleicht noch dazu, die haben uns da etwas gegeben. Also das ganze Leben beginnt eigentlich mit Geben. Ohne das Geben geht es einfach nicht. Und wenn man das ganz konsequent weiterverfolgt und sagt, okay, wenn schon mein Leben nur durch Geben entstanden ist, was passiert denn eigentlich, wenn ich selber gebe? Also zuerst, ne? Bevor ich nehme, erstmal gebe. Dann,
und was passiert da?
Also es gibt Gebernetzwerke. Ne? Es gibt Gebernetzwerke, es gibt Nehmernetzwerke. Und es gibt so Tauschernetzwerke, es gibt so drei verschiedene Netzwerke. Die meisten und erfolgreichsten Netzwerke auf der Welt sind Tauschernetzwerke, weil die halt ein sehr, sehr hohes Gerechtigkeitsempfinden haben. Man merkt darin, dass man Tauscher ist, wenn man zum Beispiel ungern sich dreimal hintereinander einladen lässt zum Mittagessen von Kolleginnen und Kollegen. Ich lasse mich zum Beispiel dreimal einladen, ist für mich kein Problem. Ich bin Geber, das heißt, ich kann auch Leute 10-mal hintereinander einladen, ohne dass ich von ihnen einfordere, dass sie mich auch mal einladen. Als Geber ist es kein Problem. Ja, da gebe ich gerne, ich nehme aber auch gerne, aber zuerst kommt das Geben. Wenn du nur mit Gebern abhängst, dann entstehen magische Dinge. Ja, also zum Beispiel einer von den Gebern, mit denen mich jetzt mittlerweile eine Freundschaft verbindet, ist Shai Hoffmann. Und der ist Jude und Israeli und der gibt einfach sein Herz, sein Wissen, seine Toleranz her und geht in die Schulen und macht da die sogenannten Trialoge. Ist auch so ein Geber.
Das ist jetzt ein gutes Stichwort, weil Sie haben sich Shai Hoffmann auch als einen Musikwunsch gewünscht. Sie ja. Und Shai Hoffmann
sind ja
zusammen
befreundet.
Die Book-Rapper.
Genau, genau. Wir haben dann irgendwann, das war so eine Corona-Langeweile-Fantasie, wir haben dann einfach angefangen, Songs aufzunehmen. Wir haben Bücher uns gemeinsam durchgelesen per Zoom und dann die einfach gesungen und gerappt und daraus sind so ein paar Songs entstanden. Und Shai Hoffmann hat mittlerweile selber mit Joanna Hassoun ein Buch geschrieben, das heißt Trialog, und das haben wir auch vertont. Also wir rappen wirklich nur Passagen aus dem Buch, wir erfinden keine eigenen Worte oder Reime. Das würde ich Ihnen gerne mal zeigen, mal sehen, wie Sie es finden. Das ist wirklich ein schönes Lied geworden. Trialog heißt das, also das sind drei Parteien. Einmal die pro-palästinensischen und dann die pro-israelischen und dann Shai Hoffmann und Joanna Hassoun, die zu dritt reden miteinander.
Die zu dritt, deswegen das Buch Trialog.
Ja.
Aber jetzt die Book-Rappers, das sind Sie und Shai Hoffmann.
Genau.
Und ich glaube, die Joanna Hassoun ist auch mit dabei bei diesem Lied.
Genau, die hat den Text geliefert, ja.
Die hat den Text geliefert, also hören wir jetzt Trialog.
Joanna Hassoun, Shai Hoffmann, Trialog. Book Rappers.
Trialoge.
Wie wir über Israel und Palästina sprechen.
Ich habe kaum Platz für meine Gefühle.
Menschen in Gaza bin. Ich habe kaum Platz für meine Gefühle, weil ich in meinen Gedanken bei den Geiseln im Gaza bin. Jetzt erst recht, es geht nur gemein.
Die Book Rappers haben wir gerade gehört mit Trialog. Die Book Rappers, da ist ein Teil hier heute mein Gast, das ist nämlich Van Bole Menzel, auch seines Zeichens Architekt zu Gast hier im Gespräch bei Radio 3 vom RBB. Sie haben mich gerade gefragt, wie ich das im Lied finde. Ich hätte, wenn es um den Dialog zwischen palästinensischen und jüdischen Menschen geht, ich hätte nicht so ein Liebeslied.
So eine Ballade, ne?
So eine Ballade erwartet. Also da war ich jetzt ganz überrascht.
Ja, wir waren auch überrascht. Also wir hatten das Thema aber auch im Team gehabt. Im Studio saßen wir da und haben überlegt, so ja, es geht ja eigentlich um ernste Themen. Nicht, dass es dann so rüberkommt wie so ein Song, den man anmacht, um fürs erste Date irgendwie einen Soundtrack zu haben. Und wir fanden es am Ende dann aber doch irgendwie interessant, weil die meisten Lieder, die so zu diesen Themen gemacht werden, sind entweder so Revolutionslieder oder sind halt zu verkopft politisch, einfach korrekt, sage ich mal. Und ein Lied zu machen, was jetzt erstmal ins Herz geht, bevor man auf den Text achtet, das fanden wir irgendwie auch ganz gut.
Mhm. Welche Rolle spielt Musik in Ihrem Leben?
Ah, Musik ist Rhythmus. Architektur ist Rhythmus. Für mich ist es alles dasselbe. Ja. Mhm. Also Freestyle-Rappen ist halt, sind Tiny Häuser. Also Tiny Häuser ist halt sehr, sehr stark improvisieren, sehr schnell Ergebnisse schaffen. Das ist Freestyle-Rap, ne? Wo man ohne Text, ohne Vorbereitung ins Studio geht und einen Track aufnimmt. Ich habe vieles mir abgeguckt aus dem Hip-Hop.
Wir haben gerade vor der Musik über den Geber Le Menzel gesprochen. Sie haben aber auch mit Nehmen kein Problem. Sie haben zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen mal ein Jahr genommen. Sie haben sich das selber geschaffen. Kamen Sie auf die Idee? Sie haben es, glaube ich, auch Scholarship.
Democratic genannt. Scholarship, genau.
Democratic, also, ich wollte nämlich wissen, was das D heißt. Democratic,
ja, D-Scholarship. Ja, das war so vor 10 Jahren, so Anfang der 10er Jahre. Ich habe das so wahrgenommen, da lag was in der Luft. In dieser Zeit war Amazon auf einmal sehr, sehr stark und Konsum oder Hyperkonsum oder Turbokapitalismus war so das eigentliche Feindbild. Ja. Und Do-it-yourself war halt also so ein Gegenmodell. Mhm. Und Minimalismus war so ein Gegenmodell. Und Crowdfunding war auch ein Gegenmodell zu dieser sehr, sehr klaren, zentralisierten Art, wie Banken Gelder vergeben. Und Crowdfunding ist letztendlich die einzige demokratische Art, um irgendwie Geld umzuverteilen. Letztendlich läuft es über Spenden. Und das Grundeinkommen war da auch sehr, sehr stark als Bewegung. Richard David Precht war ja auch einer der wortstärksten Befürworter dieser Idee. Ich war auch da ganz vorne mit dabei und habe das unterstützt und wollte einfach an mir selber herausfinden, ob das funktioniert. Also was macht das denn mit mir selbst, wenn ich kein Geld mehr brauche? Würde ich dann noch arbeiten gehen? Mhm. Das wollte ich wissen. Und um das herauszufinden, brauche ich erstmal das Geld. Und dann dachte ich mir so, warum so kompliziert? Ich frage einfach mal im Internet, ob irgendjemand Lust hat, mir dieses Geld einfach zu geben, zu schenken. Ohne Gegenleistung, ne? Bedingungslos heißt ja das Grundeinkommen, für ein Jahr. Und das waren so um die 1.500 Euro pro Monat, die ich gebraucht hätte für meinen Lebensunterhalt. Und dieses Geld habe ich reinbekommen, also mehr als das sogar. Und dann habe ich halt im nächsten Jahr ein Jahr lang praktisch geguckt, was kann man eigentlich so machen im Leben, wenn man nicht mehr Gelddruck hat.
Das Interessante ist, dass, also weil Sie gerade sagen, diese ganze Bewegung, vor Jahren hatten wir Michael Bohmeier hier auch mal zu Gast, der ja den Verein gegründet hat.
Den kenne ich natürlich auch.
Ne, genau, das Mein Grundeinkommen e.V. Und die haben ja jetzt gerade diese Studie, also die hatten ja eine dreijährige Studie zusammen mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung auf den Weg gebracht. Und da sind ja jetzt gerade vor 2 Wochen oder so die Ergebnisse gekommen, wo genau das eben auch die Frage war. Also hören die Leute auf zu arbeiten? Nein, hören sie nicht, ist das Ergebnis. Zufriedenheit steigt, mentale Gesundheit steigt. Das würden Sie auch so bestätigen? Die haben ja nicht aufgehört zu arbeiten.
Ja,
bei Ihnen kam noch dazu, dass Sie genau zu dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich dieses Jahr Grundeinkommen beziehen wollten oder wo das Geld da war, eine Schwangerschaftsvertretung, eine Professorenstelle angeboten bekommen.
Ja, eine hochdotierte Stelle an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Da wurde ich dann auf einmal zum Professor wirklich berufen. Ich habe mich dafür noch nicht mal beworben. Das war eine große Ehre und durfte da dann meine schwangere Kollegin vertreten. Und habe ja da auch nochmal richtig Geld verdient, ohne dass ich das gebraucht hätte.
Ja, war das komisch? Also plötzlich hatten Sie das Grundeinkommen, was Ihnen Leute geschenkt haben, und das Professorengehalt. Wie war das Gefühl?
Das war ganz komisch. Also auf der einen Seite hatte ich das Problem gehabt, dass ich den Eindruck hatte, jetzt wird von mir was erwartet. Also ich muss jetzt liefern. Haben ja auch viele Journalistinnen und Fernsehen und so weiter haben ja darüber berichtet, über dieses Projekt. Und dann fühlte ich mich so ein bisschen wie unter die Lupe genommen. Und wollte halt beweisen, dass das Grundeinkommen als Idee funktioniert und habe dann ein bisschen übertrieben, habe dann wirklich sehr viele Projekte gemacht.
Also mehr gearbeitet, als Sie eigentlich vorgehabt
hatten. Ja, ich weiß nicht, ob mehr, aber auf jeden Fall anders, ne, und habe mehr darauf geachtet, dass die Sachen Impact haben, also dass die wirklich etwas sofort bewegen oder verändern oder dass sie sichtbar irgendwas verbessern. Das war mir sehr wichtig und das hat mich extrem unter Druck gesetzt. Also ich sehe die Sache mittlerweile auch ein bisschen anders, ne? Jetzt auch durch den Krieg in der Ukraine, ne? Gibt es ja auch Ukrainerinnen hier, ganz viele, und da gibt es ja auch diese Debatte um, ob die Ukrainerinnen irgendwie Bürgergeld bekommen sollten oder weniger, nur das Asylgeld oder gar nichts oder so. Und überhaupt Ausländer, sollte man die überhaupt reinlassen oder nicht sofort an der Grenze wieder wegschicken? Also vor diesem Hintergrund hat sich meine Meinung über das Grundeinkommen noch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, korrigiert. Sagen wir es mal so.
In welche Richtung?
Naja, also die Idee des Grundeinkommens, glaube ich, ist richtig, aber sie funktioniert nur, wenn sie weltweit eingeführt wird. Oder du machst es wie die Schweiz, also dass du sagst, kommt einfach keiner rein. Also wenn du halt einen sehr protektionistischen, sehr abgeschlossenen Raum hast, ne, wo keiner rein und keiner rausgeht. Aber wenn es keine Grenzen gibt, dann ist ja klar, dass also bei uns zum Beispiel die Obdachlosen, die also 80% unserer Obdachlosen, die wir in einem Nothotel unterbringen, sind aus Polen, sind aus dem Nachbarland. Und die Frage für mich ist jetzt völlig unlösbar. Ich werde manchmal gefragt, wie viele Nothotels bräuchten wir denn, um die Obdachlosigkeit abzuschaffen? Aber die Sache ist ja die, also je mehr Räume wir schaffen für Leute in Not, umso mehr Leute kommen ja nach Deutschland, die in Not sind. Wenn wir sozusagen Deutschland als Nation sehen, dann funktionieren diese Ideen nicht. Also das, so Themen wie Klimawandel oder Kämpfen gegen Klimawandel oder auch das Grundeinkommen funktionieren nur, wenn wir diese Idee von Nationen nicht mehr haben.
Man hat das Gefühl, plötzlich bricht so Realität, die kapitalistische, kriegerische Realität in ihre Zukunftsvision.
Ja, ich habe auf jeden Fall viele Lernkurven gehabt, ne? Also viele Dinge, die ich früher behauptet habe, würde ich jetzt so auch nicht mehr sagen. Also ich habe zum Beispiel mal gedacht, dass alle, die UnternehmerInnen sind, zum Beispiel auch Immobilienunternehmer, ne, Projektentwickler, die einfach nur viele Immobilien kaufen und verkaufen und so weiter, ich dachte früher, das sind alles Arschlöcher. Mittlerweile denke ich so, ey, erstens sind es auch Menschen. Also es gibt böse und gute Menschen, dachte ich früher, ja. Und die Guten sind ja die, die so wie ich sich um die Armen kümmern, die Obdachlosen helfen und so weiter, die Geflüchteten helfen. Und dann gibt es halt die bösen Menschen, in Anführungsstriche, die Kapitalisten, die Elite, die Leute, die erben und immer reicher werden und immer nur haben wollen, besitzen und ausbeuten. Das war so mein Weltbild, ja, so die Guten und die Bösen, so ein bisschen so David und Goliath oder so Robin Hood, ja? Also ich wollte Robin Hood sein. Aber ich glaube, die Welt ist sehr viel komplexer als das. Und das ist ja auch nur eine Vereinfachung, um einen Kompass zu bekommen, um durchs Leben kommen zu können, schreiten zu können, sich navigieren zu können.
Also das Schwarz-Weiß-Bild, das Gut-Böse-Bild funktioniert nicht mehr. Nee. Was haben Sie für die Zukunft vor, für die jetzt direkt anstehende Zukunft?
Direkt jetzt? Meinen Sie die nächsten 2 Jahre oder eher die nächsten 20 Jahre?
Na, vielleicht fangen wir mit den nächsten 2 Jahren an.
Na, in den nächsten 2 Jahren muss ich unsere Firma, die Gemeinwohlbau, platzieren. Ne? Also,
in diesem Becken von durchaus auch Haifischen.
Voll. Also die Problemlage ist die, dass kein Mensch im Moment weiß, wie man Neubau macht, so dass das bezahlbare Wohnraum entsteht. Das ist die Situation. Und wir haben da so einen Weg gefunden, wie es gehen könnte. Aber es geht nur, wenn wir Grundstücke besitzen. Und deswegen bin ich gerade dabei, mit meiner Firma eine Finanzierung zu finden, um Grundstücke wirklich zu kaufen in Berlin, um die dann zu entwickeln, um dort dann ja, Mieten zu schaffen, 330 Euro warm aufwärts. Aber ich habe meine Meinung geändert gegenüber auch großen Konzernen. Also früher war IKEA zum Beispiel immer für mich ein Feindbild, und mittlerweile arbeite ich auch teilweise mit der IKEA-Stiftung zusammen und also mit Unternehmern. Ja, also für mich ist IKEA jetzt nicht mehr so einfach nur die Bösen.
Und Sie müssen sich nicht mehr einordnen zwischen Gut und Böse?
Ich glaube, die Kategorien funktionieren nicht, genauso wie links und rechts. Also das funktioniert einfach heute nicht mehr.
Wir sind jetzt tatsächlich, wo Sie das Stichwort IKEA gesagt haben, auf Ihren letzten Musikwunsch auch zugesteuert.
Ja, es ist ein Song, wo eine Lieblingszeile mich total zum Lachen gebracht hat. Das Lied ist von Fettes Brot, relativ unbekannt. Es heißt IKEA, und diese Lieblingszeile, die ich da gefunden habe, lautet: Wir haben uns kein Zuhause, sondern Kulissen gebaut. Und ich wünsche allen Hörern, dass sie anfangen, ein Zuhause zu bauen und weniger Kulissen, ja, für die Kulissen zu sparen und zu bauen.
Dankeschön für dieses ja doch auch sehr ehrliche Gespräch. Dankeschön von Bole Menzel.
Gerne.
Das Buch Hartz IV Möbel von Van Bole Menzel, das gibt es in diesem Jahr übrigens nochmal als Neuauflage. Und unser Gespräch, wie alle anderen Gespräche auch, finden Sie in der Radio 3 App oder in der ARD Audiothek.
Denk ich noch nach oder rede ich schon? Ich sprech mit dir, du raus und guckst auf dein Mobiltelefon. Du fragst mich, ob ich dir versuch was zu sagen. An deinem schönen Mund bunte Kaugummiblasen. Du guckst mich an und sagst, du hast keinen Bock jetzt zu reden. Machst lieber noch ein paar Selfies im Regen. Plötzlich sagst du mir, ich hasse unser Leben. Ich wär viel lieber in Schweden. Ich nenn dich IKEA, denn du bist schön, doch hält selten, was du versprichst. IKEA, weil bei dir immer ein Teil fehlt. Ich nenn dich IKEA, weil es mich wahnsinnig macht, dich aufzubauen.